Ich lese Ihnen jetzt ein paar Schwänke von Hans Wilhelm Kirchhoff vor aus seinem Wendunmut, der umfangreichsten Schwanksammlung der frühen Neuzeit. Das ist ein Kassler, der diese verfasst hat. Hans Wilhelm Kirchhoff lebte von 1525 bis 1605. Man weiß nicht sehr viel über seine Kindheit und Jugend, aber er war Sohn eines Kasseler Oberförsters, ging zur Schule in Kassel und Eschwege und war danach als Landsknecht quer durch Europa unterwegs. Dann kam er zurück. 1554 war er erstmal in Marburg und dann ein Jahr später bis zu seinem Tod in Kassel sesshaft. Er wurde zum Gesandten im Auftrag des Landgrafen. Ab 1571 war er in Kassel Vollbürger und wurde später Burggraf zu Spangenberg, also ein kontinuierlicher sozialer Aufstieg. Es ist sehr interessant, dass er parallel unheimlich viel geschrieben hat bzw. gesammelt, seine Wendunmut-Sammlung. Der erste Teil erschien 1562, ist wie gesagt eine Sammlung aus Schwänken, die er aus anderen Quellen übernommen hat, aus schriftlichen und aber auch aus mündlichen, ganz wie das damals üblich war. Schwänke, Fabeln, Exempel, Anekdoten und so weiter. Es erschienen noch weitere Bände, 6 weitere Bände seit 1602, also mit großem Abstand nach dem ersten Band. Und ich lese nun ein paar kleine Schwänke daraus vor, die in Kassel spielen. Das heißt nicht, dass das tatsächlich auch in Kassel passiert ist. Kirchhoff macht es hier wie andere Schwankautoren der Zeit auch, dass er die Ereignisse einfach verlegt, hier nach Kassel und in die umgebenden Städte und Dörfer. Man kann es gar nicht wissen, ob es nun hier passiert ist oder woanders. Meistens sind es Wandertexte, wie gesagt, die dann nur regionalisiert wurden. So, nun aber zum ersten Schwank. Übrigens ist das in frühneuhochdeutscher Sprache, also wenn Sie nicht jedes Wort verstehen, machen Sie sich nichts draus, der Gesamtsinn wird hoffentlich klar. Vom hochzeitlichen Kleid. Ungefähr im Oktober anno 1559 ward allhi zu Kassel ein Bürger, dem mit höflicher und heimlicher Vexierung etwa wohl ist und doch keiner bösen Meinung von ihm beschied, auf ein Hochzeit geladen. Vielleicht seiner Gelegenheit nach konnte er den Tag nicht da erscheinen und ging den andern Tag, welcher bei uns die Nachhochzeit genannt wird, erstlich in den Stadtkeller, danach auf den Abend gar spät, als er sich wohl mit dem Wein befeuchtet, allererst zu jetzt gemeldeter Hochzeit, da er denn auch seinesgleichen und volle Brüder fand. Er aber kam mit seiner gewöhnlichen Fatzerei herfür, war jetzt an diesem, bald an einem anderen, dass er dadurch viel Fluchens und unnützer Wort erregte. Auch immer da, wann er von jemands die Narrerei bleiben zu lassen gebeten oder zänkisch Unglück zu vermeiden betreuet ward, sprach er aus Scherz und Trunkenheit, welche anstiftet, dass nüchtern wohl unterwegen bliebe, darauf: Tut das auch was dazu, dass man schweigen muss? Es wollte zu viel werden, darum etliche hinweggingen. Letztlich kam er an einen, gar eine kleine Person, der ihn zuvor warnete. Er aber, ob das auch was dazu täte, fragte und nicht abließ, erwischete jener ein ziemlich Weinglas, schmitzt es diesem ins Visier, dass er es fühlen mochte, legte ihm danach ein Pflaster von Fäusteig und Leuchterpulver ungebrennet darüber, stieß ihn danach mit Hilf anderer zur Tür hinaus. Das tät auch was dazu. daß also der Gestalt, da er der Brand kein Geschenk getan, er doch einst so viel desto besser davontrug. Die nächsten Tag danach war er bei seiner Handwerksbrüderschaft, da ein jeder, wo ihm diese Münze geschlagen, wissen wollte, und er aber nicht besonders Bescheid darauf gab. Doch einer sagte, es müsste vielleicht auf der Hochzeit geschehen sein. Sprach ein ander, er hätte wohl vernommen, dass einer auf genennter Hochzeit von dem Bräutigam, der kein hochzeitlich Kleid hätte angehabt, befunden und in die äußerste Finsternis aus der Stuben auf die Gass gestoßen wäre. Also mußt der gute Mann den Spott, wie es gern zugeht, zum Schaden haben. Dieser sagte zwar recht und wohl davon, dann wie dies Gleichnis im Evangelio vom hochzeitlichen Kleid eine geistliche Deutung hat und über des himmlischen Königstisch den Glauben an Christum erfordert. Also ist auch er liebender Christen hochzeitlich Kleid, wann sie schon nicht mit köstlichen Röcken, Sammet, Seiden, Gold und Silber behängt sein, sondern wenn sie sich mit Worten und Werken, es sei wo es wolle, auf Hochzeiten, Gastereien oder nicht, züchtig und ehrbarlich gegen jedermann stellen, niemand zu einigerlei Unwillen Ursach geben oder selbst anheben. Das ist das heiligest und säuberst Kleid, so immer ein Mensch haben mag oder bezahlen. Wo er das nicht hat, wird er in die Finsternis hinaufgeworfen. Das ist, er kommt in Unglück. Jedermann wird ihm gehässig und muss den Spott zu Lohn dafür noch tragen. Weil aber kein Mensch allzeit oder allerding, wie er wohl sollte, witzig handelt, soll er das einmal übel getan hernach meiden oder sich an andern spiegeln. Die nächste Geschichte heißt: Ein Schuster wirft ein Schneider die Stiegen ab. Danach man ringt, so einem gelingt, meldet das allgemein deutsche Sprichwort und ward an einem Schneider zu Kassel vor unlangen Jahren billig wahr. Der war's in eines Burgers Haus, so Bierfeil hatte zur Zech. Desgleichen ein Schuhmacher, ein sehr ernsthaft, fröhlicher und redlicher Mann, der meines Wissens kein Zank gesucht, doch ihm nicht gern unter der Nasen krauen lässt. Diese beide begegneten einander oben auf einer ziemlichen hohen Stiegen, der Schneider im Aufsteigen, und als der Schuhmacher hinunter wollte, spricht der Schneider: Hörst du, Brabant? Also ist es Schuhmachers Namen von seinem Vater. Ich hätte Lust, mit dir Mummschanz zu spielen, wer den anderen die Stiegen hinabwürfe. Hierauf hätte sich der Schuster kurz besonnen, wusste auch wohl seine unflätige, mürrische Weis und fraget: Hast du Würfel? Der Schneider antwortet: Nein. Spricht der Schuster: So hab ich's nach Spielergebrauch gewonnen, nahm den unnützen Schneider beim Hals und warf ihn die Stiegen hinab. Fürwitzig zanken gern gebiert, das Unglück in ein Platten schiert. Diese Moral von der Geschichte steht da noch drunter als Vers. Ein kurzer Schwank heißt: Leinweber ziehen von Frankfurt. Alle Jahr zwierend ziehen etliche Leinweber und Burger von Kassel gen Frankfurt in die Mess, wie sie auch einstmals taten, und wohlbezecht wieder heraus ihren Weg nach Heimen nahmen. Und bei das Dorf Erlebach kamen, ging ein kleines Mägdlein außen bei den Zäunen. Dasselbige, wie die Kinder pflegen, fürchtet sich vor den Fremden, lief nach dem Dorf und schrie mit lauter Stimmen. Einer unter ihnen stellet sich, als wollte er ihm nachlaufen, und sagt: Hehehe, ich muß dich fressen. Dabei in einem Garten stund ein ander Mägdlein, das ein klein Kindlein auf dem Arm hätt, das also zu schreien meinet, und sprach: Lass jens Kind mit Frieden. Seht, hie hab ich eins, das ist bös und hat sich allwohl beschissen, das fresset. Sollt man diesen auch gespeiert haben? Wer drohet, dass ihm nit geziemt, der gleichen Antwort gern bekommt. Ein letzter gelesener Schwank ist überschrieben mit von einem desgleichen, und das bezieht sich auf Betrüger. Schon in den Schwänken davor geht es um Betrüger, also von einem Betrüger. Anno 1559 geht solcher Umschweifler einer vor Kassel die Straßen am Weinberg hinauf nach der Stadt, ließ heimlich einen Rechenpfennig, der sehr schön gemünzt war, fallen, hub den auf und sagt mit Freuden zu einem Bauern, der auch daselbst ginge, »Wie find ich hier so einen schönen Gulden?« Der Bauer war auch geldsüchtig, verdroß ihn, dass er den Gulden nit gefunden, und sagt, »Ich bin so wohl hier gewesen als du und will mein Teil auch davon haben.« »Wohl zufrieden«, antwortete der Abenteurer, »soll's je geteilt sein, nehmt ihr den Gulden und gebt mir mein Teil an Münz heraus.« »Du könntest diesen Tag nicht mehr gewinnen«, gedacht der Bauer, gab dem andern einen halben Taler und behielt, wie er meinet, den Gulden. Als er aber in der Stadt denen verwechseln wollte, sagt man ihm, dass er nichts wert und ein Rechenpfennig wäre. Der Halben sah er sich nach dem andern fast um, derselbig aber hätt sich aus den Füßen gemacht und seinen messingen Gulden teuer genug ausbracht. Der Bauer musste seines Schadens selber lachen, zeigte den Gulden einem, der mir dieses erzählet, der auch den Schalk hatte gesehen, den Pfennig am Weinberg aufheben. Von Geiz wird mancher so verblendet, dass er Betrug nit merkt noch kennt. Fürcht, so er sich lang wollt besinnen, käm das getichte Glück von hinnen.